Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam in die Woche startest und diesen Podcast hörst. Heute mal wieder mit einer Folge eines Interviews. Schon lange her, als ich so die Folgen runtergescrollt habe, dass ich einen Gesprächspartner hier im Podcast hatte. Umso mehr freue ich mich heute auf Dr. Jo Gröbel. Jo ist einer der Medienpsychologen in Deutschland, langjährig erfahren, hat über 38 Bücher geschrieben über die Psychologie der Medien, ist emeritierter Professor der Psychologie an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Und wir haben über Kommunikation gesprochen. Ein Feld, was ich in vielen, vielen Projekten, die ich begleiten darf, immer wieder als einen zentralen Schlüssel auch sehe. Die Rolle der internen Kommunikation für Change, für Veränderung und vor allen Dingen auch für die Stimmung innerhalb des Unternehmens. Und da wir diese Folge einen Tag oder zwei Tage nach der Wahl, der US-Wahl aufgenommen haben, haben wir natürlich auch über die Rolle von Medien gesprochen, generell in der Kommunikation, aber eben auch in der Gesellschaft. Was machen Medien mit uns? Was hat sich auch verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Jo hat sein Diplom in Psychologie 1974 gemacht. Das heißt, er überblickt eine sehr, sehr lange Zeit der Medienlandschaft und somit freue ich auf spannende Einblicke rund um die Medienlandschaft. Erfahre Hinweise, wie du die Internetkommunikation im Unternehmen verbessern kannst und warum Kommunikation auch so ein wichtiges Element ist bei Führung. Von dem her, jetzt gehen wir in das Gespräch mit Jo Gröbel. Ja, herzlich willkommen beim Podcast, lieber Jo Gröbel. Ich freue mich sehr, heute mit dir über das spannende Themenfeld der Medienpsychologie zu sprechen.
Ja, freut mich auch. Hallo, lieber Jürgen. Hi. Und wir duzen uns wirklich. Also das ist nicht so.
Wir duzen uns wirklich, genau. Ja, genau.
Und
hol uns doch gleich mal rein, lieber Jo. Ich kenne es oft als Organisationspsychologe, dass man oft gefragt wird, was ist denn da eigentlich das? Ja. Und bei Medienpsychologe, lass uns doch da mal starten. Was macht eigentlich ein Medienpsychologe?
Also ich fange mal mit einer Episode an, die ich hatte, als ich mit Studenten zum ZDF kam, dem damaligen Pressesprecher des ZDF. Der war so nett, uns zu empfangen und sagte dann gleich zur Einführung, ah ja, die machen also mit ihren Studenten Medienpsychologie. Naja, wenn ich es mir recht bedenke, die meisten unserer Redakteure und Journalisten bräuchten wirklich auch dringend mal eine psychiatrische Behandlung. Das ist das, was wir nicht machen als Medienpsychologen. Was Medienpsychologie tatsächlich macht, und angeblich gehöre ich hier, das, ich denke, es stimmt sogar, mit zu den Begründern in Deutschland der Medienpsychologie, mit übrigens auch mit vielen amerikanischen Kollegen zusammen. Was wir tatsächlich machen, ist erstmal wissenschaftlich orientiert, nämlich das Verhalten von Menschen, bevor sie Medien nutzen, also Motivation zur Mediennutzung im weitesten Sinne, das, was während der Mediennutzung passiert und was danach, also als Wirkung passiert. Das ist sehr, sehr grob zusammengefasst. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn ich sage Wirkung, dann interessiert uns natürlich generell auch in der Forschung besonders Wirkung auf Emotionen, auf Wissen, auf Mentales, aber auch auf soziales Verhalten. Erstmal dies in the nutshell, in aller Kürze.
Oh, hochspannend. Und wir nehmen diesen Podcast gerade auf an dem Freitag in der Woche, wo so viel passiert ist, nämlich unter anderem die ausgegangene US-Wahl, wo Donald Trump gewonnen hat und das Ende der Ampel in Deutschland. Also wir hatten ja eine sehr, sehr bewegte Woche und nehmen diesen Podcast an einem Freitag auf. Und da, wenn ich jetzt schon einen Medienpsychologen im Podcast habe, bleibt mir natürlich nicht die Frage, dass ich ihm natürlich die Frage gerne stellen möchte. Welche Rolle spielen denn, haben denn die Medien da bei diesem ganzen, bei der US-Wahl, vielleicht auch bei Ampel ausgespielt?
ich neige dazu, sehr, sehr zurückhaltend zu sein, wenn es jetzt um große Medienwirkungen in all diesen großen Geschehnissen geht, um nicht betriebsblind zu sein. Ne? Also es gibt ja viele Wissenschaftler, du kennst ja auch die ein oder andere, ne, die alles aus ihrer Perspektive erklären. Dennoch ist natürlich ein zentraler Faktor, der in all diesen Geschehnissen, ob das jetzt die Ampel ist, ob das die amerikanischen Wahlen jetzt gerade waren, ein Faktor ist natürlich, dass die Vermittlung oder die Mittler zwischen dem echten Geschehen und dem, was das Publikum im Großen mitbekommt, also 300 Millionen Amerikaner, vielleicht nicht alle Mediennutzer in welcher Form auch immer, aber oder auch in Deutschland mehr als 80 Millionen plus minus, was dazwischen passiert, zwischen dem eigentlichen Geschehen ist und dem, was Leute darüber denken, was sie aufnehmen, ist natürlich eine Medienkommunikation in irgendeiner Weise. Also die Vorstellung, wir würden jetzt sämtliche Medien verschwinden lassen, das Internet gäbe es nicht mehr, dann würde all das, was wir jetzt mitbekommen haben, bei uns entweder gar nicht oder mit größerer Verspätung landen. Also muss man einfach sehen, die Kanäle sind erstmal die Geschehnisse, die Fakten oder auch manchmal Fake News, echte Fake News, also echt im Sinne von stimmt gar nicht, an die Menschen bringen. Insofern kommt hier natürlich eine gigantische Bedeutung zu, bevor wir überhaupt darüber sprechen, welche Manipulationsmöglichkeiten, welche Propagandamöglichkeiten, welche Gestaltungsmöglichkeiten, Promotionmöglichkeiten, also das ganze Bandbreite, die natürlich auch eine Bandbreite von Psychologie ist, bevor wir darüber überhaupt sprechen. Also das muss man sich klar machen. Mhm. Nichts passiert auf dieser Welt nahezu nichts, außer in unserem unmittelbaren Bekannten- und Freundes- und Familienumkreis, was nicht in irgendeiner Weise indirekt, jetzt ist das zentrale Wort, indirekt an uns weitervermittelt wird.
Ja, spannend, so habe ich es noch nie gesehen, aber natürlich haben Medien da diese Vermittlungsfunktion, dass sie somit natürlich auch dann unsere Gedanken steuern, beziehungsweise das dann daraus resultierende Verhalten letztendlich in die eine wie in die andere Richtung in dem Zusammenhang.
Also steuern wäre ich jetzt wieder zurückhaltend. Also du hast insofern recht, und das ist natürlich auch erstmal, bevor wir jetzt über positive, negative Medienwirkungen sprechen, ein ganz zentraler Faktor, und das hängt natürlich mit all dem, was du gerade angesprochen hast, zusammen. Die Dinge, und da gibt es unzählige gute, qualitativ hochwertige, quantitative, also auf Zahlen basierende, auf Umfragen basierende, auf Experimenten basierende Forschung dazu. Der entscheidende Faktor der Medienwirkung ist erstmal das, was wir im Gesellschaftlichen oder auch nur für uns selbst privat sogar für wichtig halten, ist erstmal das Entscheidende, ist der entscheidende Medieneffekt. Also wir sagen dann Agenda-Setting oder Gender-Setting, wir sagen Thematisierungsfunktion, all das, worüber wir sprechen, jetzt gerade zum Beispiel auch über die amerikanische Wahl oder über die zerbrochene Ampel, haben wir zuvor als Thema aufgenommen, völlig zu Recht aufgenommen, in einer gut funktionierenden Medienlandschaft, als vierte Gewalt, wenn es denn gut funktioniert, über die Medien. Das heißt, da ist keiner, der das jetzt erstmal manipuliert, und dann reden wir nicht über Richtung positiv, negativ, aber was uns umtreibt, bis hin in das Private, da sind wir wieder bei der klinischen Psychologie ganz am Anfang, wenn Menschen, ich habe eben auch klinische Psychologie tatsächlich studiert, wenn Menschen bestimmte Schönheitsideale haben, wenn meinetwegen Männer mittlerweile auch, aber Frauen auch oder auch alles dazwischen selbstverständlich, wenn die ein Ideal haben, dass man sehr schlank sein muss, dann sind das natürlich Vorbilder, die uns durch eine ganz bestimmte Art von Medien vermittelt werden. Sei es, dass es explizit gesagt wird, du musst jetzt mehr Schlankheitskuren machen oder du musst weniger essen, oder dass wir einfach nur ständig glänzende, fröhliche, ausgelassene Menschen sehen, die alle unsere Menschenbilder, Weltbilder prägen. Das ist der beste, ich habe viel interkulturelle Forschung gemacht, der beste Beleg dafür, neben der Tatsache, dass es tatsächlich so etwas wie ein angeborenes ästhetisches Empfinden auch für Körperlichkeit gibt, aber der beste Beleg ist natürlich, dass jetzt ob ganz dünn oder dick oder so, extrem kulturabhängig ist. Ne? Also es gab eine Misswahl, Miss World, glaube ich, wie auch immer, muss man jetzt gar nicht weiter bewerten. Da wurden zunächst aus einigen afrikanischen Staaten die Frauen geschickt, die dem dortigen Schönheitsideal entsprechen. Also eher ein bisschen proper, sagen wir mal jetzt weiblich geformt, also ein paar Rundungen und so weiter. Und die wunderten sich, dass sie im Westen gar nicht gut ankamen, bis sie kapierten, nicht weil sie blöd gewesen wären, sondern weil das so selbstverständlich für sie war, Frauenbild ist was anderes, dass hier halt eben der Hungerhaken, jetzt kurz formuliert, dass der Hungerhaken eher ein schöneres Ideal ist als das, was vielleicht sogar archetypisch eher die Frau mit der Rundung ist und bei Männern genauso. Ne? Also der Muskelmann, der dann auch wahrscheinlich dann vielleicht sogar in allen Kulturen, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht untersucht, aber der dann vielleicht in allen Kulturen jetzt ein größeres Schönheitsideal ist als der, der so auch ein Hungerhaken ist, aber dafür intelligent ist. Ne? Also ich würde eher sagen Hungerhaken, aber hoffentlich einigermaßen intelligent. Und du weißt, was ich meine, ne?
Ja, absolut.
Das sind so die Faktoren, das sehen wir eigentlich auf Schritt und Tritt. Und ich glaube nicht, dass ich betriebsblind bin. Ist auch nicht erst mit Beginn der elektronischen Medien, der Presse im 16., 17. Jahrhundert oder später dann im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert gekommen. Diese Arten von Kommunikation hat es schon immer bei Menschen gegeben. Sei es früher durch berittene Boten verbreitet. Aber all dies, Geschichten erzählen, all das ist natürlich Teil der Medien. Kaum Dinge, die uns Angst machen, außer jetzt persönlichen Krankheiten, Unfällen, manchmal fürchte ich sogar Kriminalität, sind selbst erfahren, haben wir aber von anderen mitgeteilt bekommen. Insofern würde ich das den Begriff der Medien sogar auch mal ausweiten, auch Geschichten erzählen. 1001 Nacht oder davor am Lagerfeuer sind bereits in irgendeiner Weise mediale Kanäle gewesen.
Was würdest du denn sagen, Jo, jetzt haben wir die berittenen Boten beide nicht mitbekommen, aber du verfügst über ein dennoch über ein sehr, sehr breites Erfahrungswissen. Wenn 74 hast du ein Diplom in Psychologie gemacht, da war ich erst 5 Jahre später überhaupt erstmal geboren. Und in dieser Zeit hat sich natürlich die Medienlandschaft und auch die Nutzung von Medien massiv verändert. Was würdest du denn sagen, retroperspektiv, was ist das, was sich am zentralsten verändert hat?
Würde ich fast nicht zögern zu sagen, also jedes Medienzeitalter reklamiert ja immer für sich, dass jetzt das der große Durchbruch war, ob das der Film war, ob das die Presse tatsächlich schon im 16., spätestens 17. Jahrhundert war. Aber ich denke schon, dass das Internet, also mit dem Internet machen wir auch große Forschungen weltweit zu, dass das schon irgendwie eine der zentralsten Veränderungen mit sich gebracht hat. Und ich kann auch 3 Gründe nennen. Das ist also viele mehr natürlich, aber das eine ist, dass es eben nicht mehr das alte Massenmedienmodell, ganz wichtig, von den Massenmedien jetzt zu sprechen, nicht das, also nicht jetzt parapsychologische Medien oder Parapsychologie, also irgendwie jenseits, sondern wirklich Massenmedien sind, die bis dato alles geprägt hatten, also bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Du hattest einige wenige Sender, das war mal ein Fernsehsender, das war eine Redaktion, das war meinetwegen auch irgendwie eine große Veranstaltung mit einem Redner oder einigen Rednern, aber es waren immer einige wenige, die zu anderen hin kommuniziert haben, sie belehrt haben, ihnen Emotionen verschafft haben und. Mit der Digitalisierung, speziell dann natürlich mit dem Internet und den Online-Medien, kam natürlich eine Demokratisierung, wollen wir es ruhig so nennen, die dazu geführt hat, dass jeder, wirklich jeder Einzelne, im Guten wie im Schlechten, zu einem Sender für viele andere werden konnte. Und das ist ja heutzutage, also wenn du in irgendwelchen Events in Hamburg oder Berlin oder Freiburg oder wo auch immer unterwegs bist, kannst du es ja sehen, dass da irgendwie auch die Prominenten sind heute eher, die es von sich aus geschafft haben, für möglichst viel Reichweite zu schaffen. Ne? Podcaster gehören ja selbstverständlich dazu, lieber Jürgen. Und das ist eine ganz andere Art von Kommunikation, also ganz niedrigschwellig machbar für jeden. Synchron heißt auch, dass jeder im Grunde zu jedem Moment eine Kommunikation aufbauen kann und dass es eine echte Interaktion gibt und viele andere Faktoren mehr, dass es weltweit auch ist, auch ganz wichtig, auch wenn viele jetzt nicht englischsprachig kommunizieren, aber potenziell sind all diese Dinge in einem Satz kurz zusammengefasst, eine Entzauberung und auch Machtreduzierung von professionell gemachten Medien. Und ein Satz gehört noch auf jeden Fall dazu. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Fernsehanstalten, gibt's immer noch tolle Filme. Warum? Weil es natürlich auch ein Handwerk und gleichzeitig auch eine Kunst ist, Menschen attraktiv, so attraktiv anzusprechen, dass sie ein Interesse haben. Und das macht immer noch den Unterschied zwischen den Influencerinnen und Influencern auf der einen Seite, die nicht so gut sind, und denen, die sehr gut sind, und den Profis, die mitunter hunderte Millionen Budgets für einen gigantischen Filmerfolg haben.
Ja, spannend. Ja, genau. Also da gibt es natürlich die Die Spreu vom Weizen, die trennt sich da natürlich auch sehr, sehr stark. Und ich erkläre im Übrigen meinen Eltern auch immer das Thema Podcast, wie es ist mein privater Radiosender.
Von dem her. Also, weil du es ansprichst. Also ich war auch unter anderem mal ein paar Jahre Vorsitzender der Jury von ARD und vielen europäischen Sendeanstalten über Integration durch Medien und zwar speziell für die Online-Medien. Und da haben wir wirklich eine Aufteilung noch früher gehabt zwischen hier ist Radio und dort Podcast. Und irgendwann haben wir gesagt, also was beim ob man es dann zeitsynchron hört, außer bei aktuellen Nachrichten oder zeitlich versetzt, ob man es abrufen kann oder ob man es irgendwie mit anderen zusammenhören kann, ist eigentlich von der Qualität und der Wirkung auf die Hörer nicht wirklich ein großer Unterschied. Also lass uns das zusammenführen. Insofern hast du da auf jeden Fall selbst mit wissenschaftlichem Fundament recht. Ja, Podcast ist im Grunde nicht wirklich was anderes als Radio. Ein paar Unterschiede gibt es schon, muss ich nicht sagen, aber es ist im Prinzip ist es Radio.
Ja, sehr schön. Dann passt meine Beschreibung auch aus wissenschaftlicher Fundiertheit dahingehend. Lass uns mal so ein Stück weit in Unternehmen schauen. Was ich da immer feststelle, ist natürlich, dass die Rolle von Kommunikation eine total große Bedeutung bekommen hat. Während jetzt früher, wenn ich jetzt an Vorständinnen und Vorstände denken, es reichte einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier oder bei einer großen Betriebsversammlung eine Rede zu halten, ist das Bedürfnis zu wissen, was denkt und was möchte das Topmanagement, was sind Gedanken, die das Topmanagement bewegen, heute deutlich, deutlich größer. Und eben einmal im Jahr auf der Betriebsversammlung eine Rede zu halten, reicht bei weitem nicht aus. Was würdest du sagen, wenn du berätst auch viele Unternehmen, sprichst vielen Unternehmen, was ist sozusagen die Rolle von interner Kommunikation, vielleicht auch von Change-Kommunikation? Wie hat sich auch die vielleicht im Zeitverlauf verändert?
Also zwei Sachen dazu. Das eine hast du schon mehr oder weniger beschrieben, dass natürlich interne Kommunikation eine der vielleicht sogar wichtigsten, das sage ich jetzt wieder nicht mit Betriebsblindheit oder aus Betriebsblindheit, eine der wichtigsten Mechanismen überhaupt in jedem Unternehmen, in jeder Organisation ist. Warum? Weil natürlich, also wenn es egal ob per Mail oder persönlich oder wie auch immer durch eine Persönlichkeit oder einen Mangel an Persönlichkeit, wollte ich jetzt nicht vertiefen, Dinge natürlich immer auch neben in reinen Faktenvermittlung aufgenommen werden über die Emotion, die damit einhergeht. Das muss keine Riesenemotion sein, wir reden jetzt nicht über Liebe, Hass, aber es ist immer auch irgendwie fast immer so etwas, bis auf ein paar Zahlengeschichten, die dann doch Emotionen auswirken. Also gerade Zahlen, muss ich mich selbst korrigieren, also wenn du Bilanzen nimmst, das ist so der Inbegriff von emotionsauslösender Kommunikation, auch wenn wir nur über Fakten reden. Also das ist klar. Jetzt kommt aber auch eine andere Sache. Also eigentlich, es muss immer adressiert werden und das Blöde, Kommunikation findet immer statt. Also das ist jetzt auch nicht betriebsblind oder das muss man sich einfach klar machen. Selbst wenn ich alleine auf meinem Chefsitzel sitze und selbst wenn ich mein gigantisches Büro habe und alle anderen sind irgendwie in der Welt unterwegs, machen Homeoffice, was auch immer, und selbst wenn ich gar nicht mit denen in irgendeiner Weise jetzt aktuell spreche, virtuell, als Abbildung einer Vorwegnahme, also sagen wir mal, so diese antizipierte Kommunikation findet trotzdem statt, weil ich kann mir nahezu keinen einzigen Unternehmenschef, keinen Vorstand, keine Führungskraft, aber auch keinen Mitarbeiter vorstellen, der nicht immer beim Entscheiden, Handeln, Wirken mitdenken muss, ja wirklich muss. Aber wie vermittle ich das? Wird das ankommen? Wird ein Produkt ankommen? Das heißt, ich bin immer, ohne irre werden zu müssen, das muss man gleich dazu sagen, immer antizipierend, also vorwegnehmend mit der symbolischen Kommunikation, könnte man fast sagen, im Kopf befasst. Also Kommunikation ist immer, ist aber Teil des menschlichen Seins. Trotzdem, es muss auch dann adressiert werden, es muss auch gut analysiert werden. Jetzt kommt aber ausgerechnet aus meinem Munde eine sehr ketzerische Bemerkung. Aus dieser Erkenntnis heraus sehe ich zum einen, dass es eine große Kluft gibt zwischen Großunternehmen, wo das alles selbstverständlich gesehen wird und auch viele Leute bis zu Hunderten damit befasst sind. Und auf der anderen Seite aber auch durchaus großen Mittelständlern, die einfach von der nenn das auch ruhig beim Namen, von der Budgetseite her, von der Kapazität. Und wir wissen ja, wie die armen Mittelständler in Deutschland jetzt gerade mit Formularen, also Ampelkrise hast du eben angesprochen, hat sehr viel damit zu tun, dass immer mehr befrachtet wird mit Dingen, von denen nicht mehr so unmittelbar klar ist, ja, was hat das jetzt noch mit unserer unternehmerischen Tätigkeit zu tun? Und dass da dann bei begrenzten Budgets oder manchmal sogar gar nicht mehr vorhandenen Budgets, natürlich nicht riesige Kommunikationsabteilungen dann gleichzeitig auch noch aufgebaut werden können, die dann von morgens bis abends nichts anderes machen als interne Kommunikation zu analysieren oder externe Kommunikation und. Da kommen natürlich Berater mit rein, da gibt es Seminare. Und das bringt mich zu dem einen Punkt, sorry, das ist ein bisschen lange Quassel, aber das ist einfach eine Leidenschaft von mir, bringt mich zu dem Punkt, dass es natürlich sowohl in Großunternehmen, aber auch in diesem ganzen Beraterfeld, auch, jetzt bin ich böse, auch eine Überprofessionalisierung von Kommunikation gibt. Was meine ich damit? Dass ich natürlich jedem alles Mögliche erzählen kann über Kommunikation, dass derjenige oder diejenige, die da nicht so viel Zeit haben, dass den Gurus im schlimmsten Fall, ist für mich kein positives Wort, Gurus dann erstmal das alles abkaufen müssen und ein Feld entstanden ist, in der Milliarden umgesetzt werden weltweit. Und da aber die Spreu vom Weizen zu trennen durch, ja, Externe im Grunde, wie sie das schon wieder beurteilen müssten. Ne? Also das ist eine große Kunst. Und auch hier, wenn ich sage Überprofessionalisierung, ja, alles ist Kommunikation, aber es kann nicht um den Preis erkannt werden, dass jetzt alles nur noch analysiert wird und jede Spontaneität wegfällt. Also ich bin sehr, sehr zurückhaltend, sehr skeptisch gegenüber denen, die dann, ich kenne ich alle in meinem Umfeld, ne, Freunde, Bekannte, auch Leute, die ich selber zum Teil berate, coache, wie auch immer, dass immer alles, oh, und wo ist jetzt der Kern? Und ein Unternehmer fragt natürlich, where's the beef? Wo ist die Substanz? Die Antworten sind vergleichsweise gut, wenn du es gut drauf hast, aber es ist zugleich eine Antwort, die zu häufig, habe ich es wirklich erlebt, zu häufig dazu führt, dass so Dinge, wie es dies eben auch noch gibt, siehe meine Evolutionsforschung, dass Menschen auch sehr häufig ein gutes Empfinden dafür haben, was ist jetzt eine vernünftige Kommunikation, was nicht, dass das zu Lasten der eigenen Spontaneität und zugunsten von der Professionalisierung vergessen wird. Also da eine Balance zu finden, gibt es keine Regeln für. Ich finde nur, wir haben manchmal trotz der grundlegende Tatsache, ja, es wird ständig kommuniziert, eine Überprofessionalisierung von Kommunikation. Und da kann ich mich gerne darüber urteilen lassen.
Was würdest du denn sagen, wenn wir bei den Mittelständlern bleiben? Viele der Hörerinnen und Hörer sind Teil von mittelständischen Banken und Finanzinstituten, die irgendwas zwischen 500 bis 5000 Menschen umfassen, also eine total mittelständisch geprägte Struktur. Was dort immer auch bei Befragungen von Mitarbeitern darüber kommt, ist zu sagen, wir wünschen uns mehr Kommunikation. Ja. Und wenn du jetzt die Möglichkeit durch diesen Podcast die Leader direkt zu erreichen hast, was würdest du denen empfehlen? Wie findet aus deiner Sicht wirkungsvolle interne Kommunikation statt?
Also einer der zentralsten Punkte, und ich hatte das von mit Herrn Wirth mal irgendwann und vielen anderen auch zum Teil Bekannteren zu sprechen, denn weil ich kein Mittelständler ist. Aber was eigentlich auch nahezu jedem mir bekannt, ich bin kein BWLer, aber was nahezu jeder mir bekannte Wissenschaftler, Forscher, auch Praktiker sagt, dass wenn wir über Kommunikation sprechen, reden wir über unglaublich viel, wie soll man das jetzt eigentlich nennen? Das ist ja nicht irgendwie Fehlkommunikation, ist nicht der richtige Begriff, aber dass einfach sehr, 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 sehr viel kommuniziert wird, ohne dass es aber irgendeinen emotionalen oder betrieblichen oder finanziellen Nutzen hätte. Die Vergewisserung, dass man auch bloß nicht zu viel Verantwortung selbst übernehmen muss, in Mails, ne, bestes Beispiel. Also ich meine, das ist jetzt ein Klassiker seit 30 Jahren mindestens, dass man sich absichert, indem man jetzt Leute, die ein bisschen zu denen man denen gegenüber man berichtet oder früher hätte man gesagt Vorgesetzte, dass man die ständig mit einbezieht, damit bloß nichts Falsches ist. Also das ist irre. Bevor wir also überhaupt, und übrigens in mittelständischen Betrieben, wo ich auch relativ viel mit zu tun hatte und habe, ist das auch nicht so viel anders. Es ist nicht diese gigantische Maschinerie wie bei großen Unternehmen, aber auch da würde ich sagen, geht mal zurück, und das ist leichter gesagt als getan natürlich, guckt euch mal diese Mechanismen an, macht es auch auf eine vielleicht sogar lässige, humorvolle Art und Weise und checkt mal einfach einmal durch, ohne dass das jetzt schon wieder Gott weiß, wie viele Berater von XYZ reingesetzt werden müssen, wie viel tägliche Kommunikation tatsächlich den Fakten, dem unternehmerischen Ziel dienen, dem genauso wichtigen Fakten, nämlich zum Beispiel eine Art von emotionalem und sozialem Miteinander. Und was, das sind zentrale Sachen. Aber dass man sich ständig absichern muss, dass man ständig irgendwie sich vergewissert, dass die eigene Existenz immer noch wichtig ist, hat natürlich sehr viel mit solchen betrieblichen Gesamtstrukturen zu tun. Und nochmal, ich habe das eben gesagt, das ist jetzt vielleicht aus dem Mund eines Wissenschaftlers ganz schräg, weil ich sehr wohl weiß, wie fehlerbehaftet auch das ist. Aber mitunter sind die spontanen Eindrücke, die Menschen haben, intuitiv, hier ist doch irgendwas nicht mehr ganz richtig. Also bis hin zum Kafkaesken, dass ich von morgens bis abends mit Mails zugange bin und am Ende des Tages weiß ich noch nicht mal mehr, was ich eigentlich da jetzt kommuniziert habe. Und das ist jetzt die Mail-Kommunikation, die wahrscheinlich heute viel wichtiger geworden ist, auch bei Mittelständlern, als jetzt die persönliche Kommunikation. Also ich glaube, da kann man mal rangehen. Das ist ungefähr so wie die Vorschriften, unter denen Mittelständler ersticken. Und jetzt auch noch dann zu sagen, jetzt müsst ihr auch noch kontrollierter kommunizieren, das wäre nur das Letzte, was ich empfehle. Und manchmal einen Schritt zurück machen am Ende eines Tages und sagen, ey, was war denn das jetzt wieder für ein bescheuerter Tag? Mit vielen Leuten habe ich eigentlich sinnlos kommuniziert. Und ich rede nicht von der wichtigen, informellen Kommunikation, die auch einem Unternehmenszusammenhang dient. Kaffeepause machen, mit Leuten klatschen, meinetwegen auch böswillig klatschen, sollte man nicht übertreiben, aber all diese Dinge. Und da kann man viel Spreu schon vom Weizen trennen.
Ja, spannend, gerade ja auch die informelle Kommunikation, die hier eine große Rolle spielt. Und wie siehst du das Top-Management da sozusagen in der aktiven Rolle des Kommunikators? Du hast E-Mail sozusagen Verkehr gesagt, der ja oftmals leider sehr, sehr viel unbewusst passiert, was du auch wunderbar dargestellt hast. Was würdest du denn sagen, du hast vorher gesagt, interne Kommunikation braucht natürlich Ressourcen und Budget. Wie würdest du das für den mittelständischen Betrieb sehen? Welche Rolle hat da das Top-Management in der internen Kommunikation? Worauf sollten die achten?
Ja. Also erstmal ist Top-Management natürlich, wenn du dir die Lehrbücher durchliest, ne, dann kannst du ja überall lesen, du hast wahrscheinlich selber welche verfasst oder wie auch immer dich damit befasst, dann kannst du überall nachlesen, dass natürlich, ich rede jetzt nicht vom Fisch, der stinkt, sondern sagen wir mal, dass Kommunikation natürlich immer, und das ist einfach auch so, vom Top-Management, von der Unternehmensspitze, vom Familienunternehmer, vom wie auch immer, geschäftsführende Gesellschaft oder whatever, dass das natürlich massiv von dort geprägt wird. Und das ist natürlich wirklich so. Ne? Also die Vorstellung, die man im Internetzeitalter irgendwann mal hatte, naja, jetzt entscheiden alle gleich mit, ist völlig absurd und geht auch gar nicht. Also du brauchst Leute, die Entscheidungen treffen, die auch Vorbild für andere sind und die es auch mit einem gewissen Mut machen, selbst wenn sie sich der Risiken bewusst sind, die damit einhergehen. Also das ist der Ausgangspunkt. Aber und da kommen wir wieder zu dieser Professionalisierung, die du merkst das schon, die mich auch ein bisschen so als Thema, als Sujet umtreibt. Es ist natürlich dann, deshalb bin ich auch so zurückhaltend mit Ratschlägen an und für sich. Die Spitze der Besitzer, der geschäftsführende Gesellschaft, whoever that may be, ist natürlich erstmal die Quelle für jede Art von Kommunikationskultur. Wir sehen dann aber auch da ein gewisses Auseinanderklaffen bei dieser benannten professionalisierten Kommunikationskultur oder Kommunikation, dass auf der einen Seite so im Sinne von auch intern, ja, wir haben eine ganz tolle Kommunikation und hast du auch die Leute, die das alles in irgendeiner Weise dann auch gerade die Profis dann bestenfalls schön zu reden wissen, ehe es dann wirklich mal irgendwann auffliegt, dass eigentlich die Kommunikationskultur in einem Unternehmen, nach der sehr häufig lieber gar nicht erst gefragt wird, gar nicht so gut funktioniert und auf der anderen Seite dann tatsächlich so die Realität. Also ich denke, dass bevor wir überhaupt jetzt Ratschläge geben, ist immer, und das kann man sogar, ob man das dann anonymisiert macht, ich denke fast gar nicht mal so blöd, das so zu machen, aber dass das Wichtigste erst immer mal ist, ab und zu mal so einmal im Jahr meinetwegen zu erfassen, machen ja uns auch viele, wie die Kommunikationskultur nun tatsächlich ausschaut. Und eine der blödesten Mechanismen überhaupt, weil du da gar nicht so Vorgaben machen kannst, nämlich zu sagen, der Chef, die Chefin muss so oder so oder so sein, in eine bestimmte Richtung, also laissez-faire sowieso nicht, hierarchisch, autoritär natürlich auch nicht, sondern in diesem schönen, mittleren, sanften Bereich dazu. Ich denke, dass das Entscheidende ist, dass Menschen an der Spitze auch bei der Kommunikation, natürlich nicht nur bei der Kommunikation, sondern auch bei der Kommunikation einfach bereit sind, immer auch in einer gewissen kritischen Distanz zu sich selbst zu stehen. Also ich meine, du kennst die Studien viel besser als ich, Führungskräfte. Also das Neueste, was jetzt natürlich gerade nach der US-Wahl wieder rumgeht, ist, naja, also der erfolgreichste Chef, ich würde dem sicherlich nicht zustimmen, muss der absolute Psychopath sein, der ein Flegel ist, der absolut nur an sich selber denkt und so weiter. Ich habe jetzt keinen bestimmten Namen dabei im Kopf gehabt. Aber wichtig ist, dass man immer auch eine gewisse Distanz, eine freundliche Distanz zu sich selbst hat und vor allem immer in der Lage ist, das eigene Kommunikationsverhalten auch nicht zu relativieren, aber zu kennen, das ist der entscheidende Punkt. Und dann kann ja sogar das sein, was, glaube ich, auch eine Trump-Formel ist, der sich dazu bekennt, dass er einfach, er sagt, ja Mensch, am ersten Tag werde ich erstmal ein paar Leute hier klein machen, ich will es höflich formulieren, aber dann weißt du zumindest, wo man dran bist. Also wer jetzt Trump gewählt hat, wusste, wo er dran ist. Und ich habe ihm gegenüber vergleichsweise wenig Anstandssympathien, aber er ist so ein offenes Buch durch sein Verhalten. Und nicht jetzt im Sinne von, jetzt müsste alles wie Trump werden, das wäre nur nicht der Tipp, aber geht offen damit um. Und wenn ihr autoritäre Tendenzen habt, dann sollten die Leute das wissen und nicht so tun, als wäre der autoritäre Sack, sorry, ich weiß nicht, ob dieser Sprachgebrauch bei deinem Podcast okay ist, ob der autoritäre Mensch, der wäre in Wirklichkeit der größte Menschenfreund oder so. Also diese Authentizität, viel missbrauchter Begriff, hier finde ich aber, ist ja passend.
Jetzt gibt es ja auch noch so spannende Wechselwirkungen. Erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke, lieber Jo. Das ist etwas, was, ja, ich glaube, können wir stundenlang zuhören, weil einfach so viele spannende Zusammenhänge aus deiner Erfahrung mit da dabei sind. Wir hatten im Vorgespräch auch noch einen spannenden Zusammenhang, den ich auch immer wieder im Rahmen von zum Beispiel Mitarbeiterumfragen sehe, besprochen, nämlich die Situation, dass ja, wenn wir in die Gesellschaft gucken, dann hat sich die Stimmung insgesamt in der Gesellschaft verschlechtert. Und jetzt erlebe ich immer wieder Vorstände und Vorstände, die mit Sorge auf die Mitarbeiterbefragung hinsichtlich Zufriedenheit blicken und sehen, dass sie im Vergleich zu in den Jahresverläufen eben eher die Tendenz ist, dass die Stimmung in der Belegschaft schlechter wird. Die fokussieren sich dann immer sehr, sehr stark darauf, natürlich eben im besten Wissen und Gewissen, dass sie Maßnahmen ergreifen möchten, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Und ich bringe immer so ein bisschen den Aspekt noch mit rein, zu sagen, das ist gut, dass ihr es macht. Auf der anderen Seite, bitte vergesst dabei auch nicht, dass die Stimmung insgesamt in der Gesellschaft schlechter geworden ist. Somit gibt es eben auch Teileffekte, die jetzt erstmal mit dem Betrieb nichts zu tun haben könnten. Und im Vorgespräch hatten wir über diesen schönen Zusammenhang gesprochen hinsichtlich des Individuums, der Gruppe und der Gesellschaft. Wie blickst du zum Beispiel auf dieses Thema?
Absolut richtig. Und es ist ja mitunter auch nicht ganz blöd, mal sich an die eigene Nase zu packen oder anders formuliert, die eigene Situation als Wissenschaftler ist man ja trotzdem auch immer noch Bürger, ist man Mensch, ist man ein Individuum. Und ich muss gestehen, dass diese gesamten gesellschaftlichen Entwicklungen, also auch so diese angebliche oder tatsächliche Krise der Demokratie, die jetzt viel beschworen wird und viele Ursachen hat, die nicht alle von uns zu benennen sind, aber dass das natürlich sich auch auf Stimmungen und auch Optimismus oder eher auch Pessimismus auswirkt. Also das sind einfach Dinge, und du hast genau den Punkt genannt, dass auf der einen Seite es so etwas wie persönliche Befindlichkeiten, Sorgen gibt, Existenzsorgen, muss man einfach ernst nehmen, das ist einfach so. Und ich glaube nicht, dass nur die Deutschen ständig diejenigen sind, die immer Existenzsorgen haben, aus historischen Gründen zum Teil sogar nachvollziehbar, und umgekehrt die großen globalen Entwicklungen. Und dazwischen sitzen dann die Unternehmen. Und dann wäre es auch fast schon ein bisschen übertrieben zu glauben, genau wie du es angesprochen hast, ja, und jetzt aber alles, was jetzt hier an Stimmung schlecht ist, ist nur auf das Unternehmen oder primär aufs Unternehmen zurückzuführen. Natürlich gilt auch das, weißt du, viel besser als ich, ein System, wie es ein Unternehmen ist, eine Organisation, ist ja auch wieder eingebettet, auch stimmungsmäßig in ein großes Gesamt. Das heißt, du kannst, wenn die Gesamtstimmung schlecht ist und nicht gerade die, nehmen wir jetzt mal Exportzahlen bei einem Mittelständler als ganz besonders wichtiges und eklatantes Beispiel, wenn die dann wieder den befürchteten Trend dann exzellent sind, ja, dann wird auch die Stimmung großartig sein, aber genauso gut ist natürlich die gesamte Weltlage, aber auch das Individuelle sind natürlich genauso, ja, einfach betroffen von all dem. Also da würde ich auch dazu neigen, immer zu sagen, nur das nutzt ja im Alltag nichts, nicht am zweiten Punkt, der noch wichtig dazu ist. Aber warum, jetzt kommt der Punkt, warum ist Stimmung schlecht? Weil, und das ist ein ganz zentraler, kennst du auch, ein ganz zentraler Faktor, dass Stimmung betrübt ist, ist, dass Menschen das Gefühl haben, sie erleiden einen immer größeren Kontrollverlust. Mhm. Individuell. Ich habe keinen Einfluss mehr auf das, was um mich herum passiert, existenziell, auch wenn ich noch so viel arbeite. Ne, da kommen auch so Fragen mit rein, ja, und wieso kriegen die einfach genauso viel Geld, die nicht arbeiten, wie die, die sich den was abarbeiten? Kontrollverlust, mein Handeln ist nicht mehr bezogen auf etwas, was auch dann mit in irgendeinem für mich messbaren, erfühlbaren, erfahrbaren Erfolg verbunden ist. Das gilt für Unternehmen ganz massiv. Jetzt haben wir all diese Formulare erfüllt. Jetzt haben wir all die Lieferketten irgendwie ganz mit eigenen Kräften, die nur daran gearbeitet haben, irgendwie erfüllt. Und trotzdem haben wir keinen Erfolg. Das ist kollektiver Kontrollverlust. Es gibt in der Psychologie von dem Herrn Seligmann unter anderem in die Debatte gebracht, schon vor Jahrzehnten, die erlernte Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich tue etwas, von dem ich eigentlich weiß und erwarte, wenn ich A sage, passiert B, irgendwas. Und wenn ich diese Kette aber durchbreche und außer Kraft setze, dann kriege ich wirklich also schlimmstenfalls Depression und einen Stimmungsverlust. Und wenn du das dann auf den Weltmaßstab überträgst, dann hast du genau eine Situation, die im Moment nicht so ganz fernzulegen ist. Also eine Regierung, die gute Absichten hat, alle möglichen Sachen versucht und dann aber in Wirklichkeit die Stimmung nur noch schlechter wird, weil die Effekte zum Teil gar nicht sichtbar sind oder viel zu abstrakt sind. Also das sind Dinge, die hat man nicht im Griff, wie damit umgehen. Da denke ich, dass auch da es von Seiten der Spitze ein öffentliches Benennen der Situation ein ganz wichtiger Punkt ist. Und was für mich die Mittelständler in Deutschland speziell, die gibt's in dieser Form in wenigen anderen Ländern, weißt du auch, was die für mich immer besonders stark gemacht hat, war, dass man da einen fast familiären, bestenfalls Zusammenhalt hat und durch dick und dünn gerät. Ne? Während Covid, viele mussten Leute entlassen. Viele Mittelständler hatten wirklich Probleme, haben gesagt, und trotzdem bleiben wir bei uns. Wir gehören zusammen, wir sind loyal in beiden Richtungen. Loyalität der Spitze gegenüber den Mitarbeitern, die willens sind, aber umgekehrt kriegst du damit auch die Loyalität der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegenüber der Spitze und allen, also im Grunde dem Gesamtsystem. Und ich glaube, in einem wirklichen Situation, die schlimmstenfalls tatsächlich auch eine unangenehme Zeitenwende bedeutet, solche Zusammenhalte zu stärken mit interner Kommunikation, auch mit externer Kommunikation, ist dann ein Mittel, um sich gegen alle möglichen Unbillen besser wehren zu können und auch die Zufriedenheit zu erhöhen. Aber benennen. Ein Unternehmenschef tut sich keinen, vergibt sich nichts oder eine Chefin vergeben sich nichts, wenn sie sagen, auch uns belastet auch psychologisch, psychisch diese Situation insgesamt, aber das schaffen wir zusammen. Und zwar nicht jetzt nur als ein vorgeschriebener Appell oder Slogan, der sofort verpufft, eben professionelle oder professionalisierte Kommunikation, sondern aus der Überzeugung heraus. Also steht und fällt neben der reinen Fähigkeit der BW, der betriebswirtschaftlichen Fähigkeit und vielen anderen Fähigkeiten, es steht und fällt mit auch wieder Persönlichkeiten. Und das wäre, wenn ich einen Tipp noch hätte, versucht nicht zu viel von außen anzunehmen, was empfohlen wird, siehe Coachings und so weiter, wie jetzt eine Persönlichkeit sein muss. Also Persönlichkeiten, das weiß ich aus der Psychologie, kannst du modifizieren, du kannst Gutes verstärken, das ist die besten Coaches, verstärken, was da ist, wenn es denn positiv ist, und schwächen das, was nicht so gut ist. Aber diese komplette Brainwash oder Personality Wash, das kann man vergessen. Das zu fördern und zu realisieren, ist meines Erachtens dann auch als Ausgangspunkt, das ist nicht die Lösung, aber als Ausgangspunkt, gute Unternehmensführung. Und die Persönlichkeit gehört einfach dazu und nicht abstrakte Formeln, die jetzt irgendwie für alle und völlig bescheuert sämtliche grosso modo angewendet werden.
Ja, ein wunderbares Schlusswort, lieber Jo, da sprichst du mir wie in so vielen Punkten aus dem Herzen. Das ist auch etwas, wofür das ich mich auch immer sehr stark einsetze, zu sagen, lasst uns dann bitte Unternehmen als System verstehen und dann eben in Sachen Strukturen, Abläufen, Prozessen, Steuerungssysteme so bauen, dass das Verhalten letzten Endes erzeugt wird, was gewünscht ist, und nicht irgendwie an die Menschen die ganze Zeit rumschrauben, dass sie irgendwie, keine Ahnung, eine Mindset-Schulung brauchen, weil XYZ nicht so funktioniert. Sondern eben, lasst uns das Unternehmen so denken, dass es funktioniert. Von dem her Vielen, vielen Dank, lieber Jo, für die spannende Einblicke in deinen riesen Erfahrungsschatz rund um die psychologischen Effekte von Medien, aber eben auch die Rolle von Kommunikation in Unternehmen. Da waren ganz wunderbare Punkte mit dabei, wo ich mir sicher bin, dass viele Hörerinnen und Hörer daraus ganz viel machen können für ihre tagtägliche Praxis. Vielen, vielen Dank.
Großes Vergnügen meinerseits, lieber Jürgen. Bis bald.
Bis bald. Ja, du hast gemerkt, das Thema ist Jos Herzensthema und er ist da eine Inspirationsquelle von guten Ideen und dieser Podcast hätte, glaube ich, 2, 2,5 Stunden dauern können und das war die größte Herausforderung für uns, dass wir das in das Format hineinbringen von einer guten halben Stunde und ich hoffe sehr, dass du viele Impulse mitnehmen konntest und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, du diesen Podcast weiterempfiehlst und mir auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcast da lässt und von dem her jetzt erstmal eine ganz wunderbare Woche für dich und wir hören uns in 2 Wochen.